Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Er kann sich nicht kurz fassen, liest man in seiner Biografie. Trotzdem sind seine umfangreichen Texte immer sehr präzise und darüber hinaus noch sehr unterhaltsam. Erschienen sind sie in renommierten Musikfachzeitschriften, zum Beispiel in der Hi-Fi Vision, dem Metal Hammer oder im Rockhard. Oftmals stehen Gitarren im Fokus der Texte. Über esoterische New-Age-Sängerinnen wie Enya oder Komponisten wie Ryuichi Sakamoto hat er aber auch geschrieben. Die Rede ist von dem Musikjournalisten Matthias Penzel, dessen Texte aus den 80er und 90er Jahren jetzt in der Anthologie Talk on the Wild Side erschienen sind. Der Titel womöglich eine Anspielung an Lou Reed's Walk on the Wild Side. Oder täusche ich mich da, Herr Penzel?
Nee, natürlich. So, ja, pun on words.
Willkommen erstmal zum Corso-Gespräch.
Ja. Hallo, vielen Dank.
Gerne. Sie beginnen ja erste Plattenkritiken Anfang der 80er Jahre in Ihrer Zivildienstzeit zu verfassen, sind also bereits sehr lange Zeit als Musikjournalist im Geschäft. Wenn Sie so an die Zeit zurückdenken, die 80er und 90er, wie unterscheidet sich der damalige Musikjournalismus vom heutigen?
Ich glaube, was es also damals für heute gab, ist, dass immer die Älteren alles besser wissen und einem immer sagen, früher war alles besser. Das habe ich irgendwie damals sehr gehasst. Aber die Zeit damals, da war tatsächlich manches besser. Also das eine war, dass die schreckliche CD auf die Welt gekommen war. CD-Player hatte noch nicht jeder, als ich anfing. Mhm. Aber die Margen, was Schallplattenfirmen verdient haben, die war durch die CD unheimlich in die Höhe gestiegen. Und deshalb sind die Schallplattenfirmen, denen es auch vorher gut ging, denen ging es dann riesig und die waren wie im Rausch. Und es gab massig Geld. Und auf CD haben manche Leute halt ihre Schallplatten nochmal nachgekauft, die sich leisten konnten. Und das waren dann eben so Rock-Klassiker. Also nicht Elvis, sondern Pink Floyd, Led Zeppelin oder so Sachen. Das hieß damals, dass irgendwie Rockbands irgendwie unheimlich gut plötzlich irgendwie bei Plattenfirmen auffielen in der Buchhaltung. Und deshalb gab es da irgendwie Geld für auch die neuen Rockbands, die keiner so richtig verstand, wie Metallica oder Anthrax, die ich auch jetzt nicht mochte, aber die ich irgendwie verstand, weswegen man plötzlich irgendwie überall wegen Anzeigen, die noch gedruckt wurden, weil es das Geld gab. Deshalb wurde ich plötzlich beauftragt. Also gab es einfach da Möglichkeiten, nach Rio de Janeiro zu fliegen für die skurrilsten kleinen Bands.
Gut, das ist heutzutage nicht mehr möglich.
Weil diese Industrie, die gibt es irgendwie nicht mehr. Und das war damals jetzt auch irgendwie, na klar, so halb korrupt oder sonst wie, aber es gab unheimlich viel Geld und unheimlich viele verrückte Trips deshalb daran gekoppelt.
Also die Haltung der Musiker hat sich auch verändert.
Also davon gehe ich aus, weil man geht irgendwie da nicht mehr hin, weil man denkt, wow, so werde ich Multimillionär, sondern ich finde irgendwie Musik wichtig und ich mache da irgendwie das, entweder um Freunden zu gefallen oder sich selbst oder sonst wie, das ist ja irgendwie da auch wieder fast egal, aber nicht so nur aus dieser Geldmotivation und dieses Geld ist ja immer, also Geld als Motivation ist ja immer im Grunde von vornherein korrupt und irgendwie schmutzig und nicht so aufregend.
Mhm. Auffällig ist, dass Sie in Ihren Texten ja, meistens sind das ja Bandporträts, nicht ausschließlich über die Bands, Musiker und ihre Musik schreiben. Sie erzählen ja Geschichten, also sagen, was auf dem Weg zum Interview passiert oder wie die Musiker sich während des Gesprächs verhalten. Das sind ja so sehr spannungsgeladene Texte, die oftmals auch sehr subjektiv getextet sind. Wie viel Fansein verträgt denn guter, unabhängiger Musikjournalismus?
Naja, gute, gemeine Frage. Also zum einen gehörte das ja damals, oder ja, meine ich so seit, im Grunde seit Hunter Thompson mit Gonzo-Journalismus halt, der sich selbst ganz radikal mit reinbezogen hat, gehörte das ja zum guten Ton, dass man irgendwie auch zeigt, dass man selber wild ist und die ganzen Pillen mitschluckt und Sachen mitraucht und aus dem Fenster springt mit den Stars, was ich aber nie so ganz gemacht habe. Aber zum anderen, ja, würde ich irgendwie sagen, also ich hatte schon irgendwie versucht, das auch Leuten näher zu bringen, warum da dieser Musiker oder Musikerin so tickt und klickt, wie sie es eben tun und wo deren Motivation herkommt, wenn sie ihre Musik machen. Und also ich hatte eigentlich nicht versucht, von mir zu viel zu erzählen. Und wenn irgendwie ich, wenn das so rüberkommt, bin ich jetzt etwas überrascht, dass da so viel von mir rüberkommt. Also ich hatte das eher versucht, nicht so doll reinzutun. Und wenn, dann eher halt so eine gewisse Wildheit, die es im ganzen Journalismus gibt, dass man da so ein bisschen so krasse, verrückte, erschreckende, so wie Arrangements im Hardrock, wo eben Sachen plötzlich kommen, die überhaupt gar nicht smooth sind. Das macht so hart und so verstörend.
Ah, das heißt, Sie haben versucht, so den Sound in den Text zu übertragen.
Exakt.
Mich erinnern aber auch einige Ihrer Texte, und da frage ich mich, ob das auch Einflüsse waren, an Texte US-amerikanischer Autoren, zum Beispiel Lester Banks oder Grail Marcus. Waren das Schreiber, die Ihnen damals wichtig waren?
Also Lester Banks ganz klar, ganz, ganz klar, vollkommen auf jeden Fall. Und der erste posthume Band, den es von dem gibt, der wurde von Grail Marcus herausgegeben. Genau. Und Leute, die mit Lester Banks wirklich irgendwie so schreiend um die Häuserblöcke gezogen sind, die haben das sehr kritisiert. die Auswahl von Gray Marcus. Deshalb ist für mich zwischen Lester Banks und Gray Marcus echt eine ganz, ganz dicke Linie, weil Gray Marcus eben schon der Intellektuelle mit Brille und eigentlich Ambitionen irgendwie in der Universität auch eigentlich zu dozieren. Aber Gray Marcus ist echt was ganz anderes als Lester Banks. Das ist ja irgendwie auch bei dem Lester Banks irgendwie toll und irgendwie so für jeden irgendwie aufwachsenden Kid und eigentlich noch als Erwachsenen, dass man so manchmal bei Sachen einfach überhaupt nicht weiß, wie was sein soll. Und deshalb diese Stilbrüche und Purzelbäume bei Lester Banks fand ich immer viel, viel aufregender als so dieses pseudo-akademische, wir bemühen uns jetzt über Rock so zu sprechen, wie früher über Klassik gesprochen wurde.
Ja, ja, das ist ja so ein Kriterium ihrer Texte, ja. Dass sie sehr niedrigschwellig sind. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern dass sie einfach Leute, die jetzt nicht unbedingt etwas auch mit der Musik zu tun haben, auch dann exakt. Mit einnehmen. So.
Mm.
Das merkt man schon, wenn man das liest. Auffällig ist ja auch, also, dass ihre Texte auch sehr unterhaltsam sind. Das ist ja nochmal ein weiterer Aspekt. Wie wichtig ist Ihnen denn Humor beim Schreiben gewesen über durchaus auch ernste Bands?
Also unterhaltsam, denke ich, ist immer das Allerwichtigste. Ne? Also wie, ich weiß nicht mehr, welcher Schriftsteller. Langweilen ist im Grunde die Todsünde. Ne? Und Humor ist dann wieder schwierig, wo da manche, also unheimlich auch bestimmte Sachen irgendwie voll an meinen Texten geschätzt haben, weil irgendwas lustig war oder so. Und, aber das war mir jetzt auch nie so super wichtig. Und Humor, ohne jetzt dazu verwissenschaftlich zu klingen. Aber in Köln, wo ich auch studierte, ist das ja auch sozusagen eine Zeit lang so als am Fließband produziert worden in manchen Privatsendern. Humor ist ja, gibt's ja sehr viele Varianten von und so weiter. Und was man dann meint, was lustig ist oder nicht lustig und so, ist eben auch sehr, sehr abhängig von Geschmack und Zeit und sonst wie Leuten. Und wenn man es zu doll versucht, dann ist es oft irgendwie halt auch eher so, bemerkt man das irgendwie, dass es vielleicht ein bisschen zu doll versucht, es auch lustig getrimmt zu sein.
Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Anthologien haftet oftmals ja auch etwas Nostalgisches an. Und in diesem Fall ist es ja auch eine Werkschau, eine Textschau, die Musiker porträtiert, die zwar heute noch aktiv sind, aber mittlerweile ja auch zur älteren Garde gehören. Also AC/DC, King Crimson, Nirvana, Pearl Jam, um auch nur ein paar Namen zu nennen, die da auch im Buch noch vorkommen. Heute wären da sicherlich mehr Rapper dabei. Was können uns denn diese alternden Rockhelden noch Wichtiges heutzutage sagen?
Nostalgie finde ich ja ganz schlimm. Ich hoffe, dass es das nicht ist, sondern eher eigentlich so ein bisschen eben, weil hier Pop und Rap und Rock ist ja eben nicht einfach nur so ein Alltagskram, so wie es, meine ich, in den 80er, 90er noch rezipiert wurde. Da konnte man sich nicht vorstellen, dass das lange bleibt, dass man da arbeiten kann und so weiter. Und es wurde auch eben nicht so ernst genommen. Heute ist es, glaube ich, gilt das mehr als gesetzt und es ist so einfach auch irgendwie ethnologisch eigentlich interessant, was da in den 90er Jahren schon verhandelt wurde, was da so heute noch ganz wirr und irr wirkt mit Musikerinnen und wie die irgendwie das auf den Bühnen erlebt haben, was sie erlebt haben und so eben, also deshalb auch auf der Untertitel, also Musiker Doppelpunkt innen, ist mir echt wichtig. Auch wenn das viele von den Leuten aus der Zeit damals, die vielleicht AC/DC hören zum Beispiel, vielleicht voll ärgert. Ich denke, das war in dieser Zeit damals und deshalb auch hat das bis auf die heutige Zeit einen Bezug. Und dann letzten Endes, ob jemand dann irgendwie halt Blues spielt oder Punk oder Rap oder Hip-Hop oder wie er was bezeichnet oder ob es sich überhaupt so bezeichnen lässt, ist da irgendwie auch relativ egal.
Sagt der Musikjournalist Matthias Penzel. Wir sprachen über die Anthologie Talk on the Wild Side, erschienen im Reifer Verlag. Danke für das Gespräch.
Vielen, vielen, vielen Dank auch.